Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, dem Podcast für Startups und Unternehmen, wenn es um gute Produktgestaltung geht. Mein Name ist Tim Schulz, ich bin Berater, Designer und Dozent für User Experience Design und gemeinsam mit meinen Gästen diskutiere ich darüber, wie man gute, aber vor allen Dingen auch sinnvolle Produkte und Services entwickelt und was ein gutes Produkt überhaupt ausmacht. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, welches uns so ziemlich alle in irgendeiner Form betrifft, nämlich das Thema Mobilität. Mobilität ist natürlich ein sehr weitläufiges Themengebiet und in einer Podcast-Folge auch gar nicht abzuhandeln. Daher möchte ich mich im Speziellen heute auf das autonome Fahren fokussieren, wohlwissend, dass auch dieser Teilbereich der Mobilität natürlich auch nicht in einer Podcast-Folge ganzheitlich betrachtet werden kann. Trotzdem konnte ich einen Gast für diese Folge gewinnen, der in den nächsten gut 45 Minuten versuchen wird, uns das Thema auf jeden Fall mal zumindest ein Stück näher zu bringen. Gemeinsam mit Professor Dr. Andreas Riener von der Technischen Hochschule in Ingolstadt spreche ich heute unter anderem darüber, welche Bedeutung vollautomatisierte Fahrzeuge für die Mobilität der Zukunft haben werden, welche potenziellen Auswirkungen für die Gesellschaft, die Umwelt und den individuellen Lebensstil entstehen können und was es künftig bei der Konzeption vollautomatisierter Fahrzeuge zu beachten gibt. Andreas Riener ist Professor für Human-Machine Interaction and Virtual Reality an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. An der THI leitet er unter anderem den internationalen Masterstudiengang User Experience Design und die Human Computer Interaction Group. Riener ist Gründungsmitglied des Charisma-Instituts für automatisiertes Fahren und wissenschaftlicher Leiter des Promotionszentrums für Informatik und KI. Neben seiner Arbeit in Deutschland und Österreich war Professor Riener als Gastforscher an zahlreichen Universitäten und Instituten in den USA und in Australien tätig und hat mittlerweile knapp 400 Publikationen im breiteren Fachgebiet von Human Factors und Human Computer Interaction mit Fokus auf Anwendungen in der Mobilität veröffentlicht. So, herzlich willkommen, Herr Riener. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, um mit mir über dieses absolut spannende Zukunftsthema zu sprechen.
Gerne.
Zu Beginn vielleicht auch mit Blick auf Ihren Werdegang, vielleicht erstmal persönliche Frage. Woher kommt denn die Leidenschaft für die Themen Human-Machine-Interaction in Kombination mit Mobilität?
Wenn ich ein bisschen zurückblicken darf, ich hatte ein klassisches Informatikstudium absolviert, war dann auch beruflich tätig, unter anderem selbstständig, aber auch in verschiedenen Jobs und war dann an irgendeinem Punkt angekommen, wo mir, ja, sage ich mal, die Wissenschaftlichkeit ein bisschen gefehlt hat, also der Datendrang, der Wissensdrang. Und ich hatte mich dann entschlossen, nochmal zur Uni zurückzugehen und ein Promotionsstudium zu beginnen, das in einem Bereich war, das überhaupt nichts mit Fahrzeugen zunächst zu tun gehabt hat, nämlich es ging im Wesentlichen um Maschineneinsatz im Kontext von Industrie 4.0, Rekonfiguration von Maschinen oder Teams von Maschinen. Und in dem Kontext, das war auch ein Industrieprojekt mit Siemens, in dem Kontext habe ich meine Promotion begonnen und dann aber sehr schnell festgestellt, dass mich das Thema Maschinen oder dieses Industrie 4.0 eigentlich nicht so besonders interessiert und bin dann irgendwie auf das Thema Fahrzeug gekommen. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr ganz genau. Ich habe mich, also mir war es wichtig, einfach diese Kombination technisches System mit menschlichen Akteur in dem Bereich was zu machen, also diese Interaktion und Kommunikation zwischen Mensch und Maschine, das war mir eigentlich immer wichtig. Aus dem Berufsleben heraus ist es ja so, dass man mit Menschen zu tun hat. In der Informatik oder speziell dann auch in Promotionsthemen sehr häufig nicht. Und das kam mir dann auch zu kurz. Also das war vielleicht mit ein Grund, zumindest warum ich in Mensch-Maschine-Interaktion in dem breiteren Themenfeld dann tätig geworden bin, warum es Autos geworden sind. Ich habe sehr stark mit Ein- und Ausgabegeräten gearbeitet, also mit impliziter und expliziter Interaktion. Und habe das Auto als ein spannendes Umfeld gesehen, aus dem Grund, weil es einfach ein relativ abgeschlossener, isolierter und sehr stark reglementierter Raum auch ist. Und somit man eigentlich sehr viele Dinge, die man vielleicht im freien Umfeld hätte machen können, im Wohnzimmer machen kann, im Smart-Home-Kontext machen kann, einfach im Fahrzeug nicht möglich gewesen wären. Also ein klares, isoliertes Setting, wenn man das so bezeichnen kann, war vielleicht mit ein Grund, warum es dann das Thema geworden ist, Fahrer-Fahrzeug-Interaktion.
Wie in der Anmoderation schon erwähnt, Sie sind Gründungsmitglied des Charisma-Instituts an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Vielleicht kurz zusammengefasst, um was geht's da? Was ist denn der Auftrag?
Ja, Charisma ist ein Forschungszentrum für Fahrzeugsicherheit. Eines der ersten größeren Forschungsbauten auch, die an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften eingerichtet worden sind, kofinanziert auch mit Bundesmitteln und Landesmitteln. Und unser Auftrag war es und ist es nach wie vor, einfach mit dem interdisziplinären Ansatz unterschiedliche Aspekte von Sicherheit beim Autofahren, speziell auch beim automatisierten Fahren, zu betrachten. Also da arbeiten Kollegen an aktiver Sicherheit, an passiver Sicherheit, also sprich genauso auch Verbesserung von Crash-Systemen beispielsweise, Verbesserung von Fahrassistenzsystemen. Es geht um Batteriesicherheit, es geht aber auch um Sicherheit im Bereich von Daten, also sprich das Hacking von Fahrzeugen beispielsweise oder auch die K2X-Kommunikation, die Kommunikation zwischen Fahrzeugen und der Infrastruktur. Das sind alles Themen, die unterschiedliche Kollegen auch bearbeiten. Mein Rollenverständnis, sage ich mal, meine Expertise in Charisma ist es mehr auch so ein Querschnittsthema, eine Querschnittsfunktion einzunehmen, weil wir eigentlich ja in allen Aspekten in irgendeiner Form den Fahrer, den Insassen oder auch die Personen im Außenraum, Fußgänger, Fahrradfahrer, immer in einer Verkehrssituation zu betrachten haben. Die spielen alle immer eine Rolle und da sehe ich mich halt auch als so die Schnittstelle zwischen jenen, die technische Systeme implementieren, die neue Funktionen integrieren, dann auch zu schauen, dass das einfach auch für den Menschen verträglich ist, dass es die Menschen, die Nutzer entsprechend auch verstehen, was diese Systeme machen. Denn nur durch Verständnis und durch Wissen über Systemverhalten und Randbedingungen kann man diese Systeme natürlich auch nur gut nutzen und damit entsprechend den Aspekt Fahrzeugsicherheit auch überhaupt erst einhalten und garantieren.
Starten wir in unser Thema am besten mal, indem wir die Leute ein wenig abholen. Ich denke, viele Menschen haben, wenn sie autonomes Fahren hören, immer ein Auto im Kopf, das sich völlig frei und ohne Zutun bewegt. Vielleicht können Sie uns da einen kurzen Einblick geben, wann man denn von autonomen Fahren sprechen kann. Da geht es nämlich dann schon bei den Begrifflichkeiten los, denn wie ich ja in der Vorbereitung zu dieser Folge schon lernen durfte, ist der Begriff autonomes Fahren oder autonome Fahrzeuge nicht ganz richtig, wenngleich diese Begriffe häufig Verwendung finden. Vielmehr spricht man dann von vollautomatisierten Fahrzeugen, richtig?
Ja, also das sozusagen das generelle Missverständnis, das vielfach in der Bevölkerung vorherrscht, ist, dass es nur ein binäres oder ein schwarz-weiß Denken gibt, nämlich manuelle oder selbst durch den Fahrer gesteuerte Fahrzeuge und automatisierte Fahrzeuge. Das ist nicht der Fall. Also es gibt nicht nur automatisierte und manuelle Fahrer, sondern es gibt hier verschiedene Zwischenstufen. Diese Zwischenstufen nennt man jetzt im Englischen Levels of Automation oder im Deutschen die Stufen des automatisierten Fahrens. Und da unterscheidet man in der Regel also zwischen dem reinen manuellen Fahrzeug, das wird häufig bezeichnet als Stufe 0, keine Automatisierung, und der Vollautomatisierung. Da liegen dann 5 Stufen dazwischen. Also die Stufe 5 wäre vollautomatisiertes Fahren. Das ist auch gleichzusetzen mit dem Bild, das man üblicherweise auch davon hat, nämlich das Fahrzeug hat keine Pedale mehr, das Fahrzeug hat kein Lenkrad mehr, ich kann tun, was immer ich will, auch schlafen beispielsweise, und es können auch Zielgruppen, die sonst eigentlich ausgeschlossen wären von der Mobilität, Senioren, die keinen Führerschein mehr haben oder Kinder, die noch keinen Führerschein haben oder von mir aus auch betrunkene Personen, die nicht mehr fahren dürften aktuell, diese Fahrzeuge, diese Systeme dann nutzen. Man kann sich damit auch im Prinzip vorstellen, ja, Taxiservices praktisch, die ohne Fahrer auskommen.
Um das mal ein bisschen fassbarer zu machen, spielen wir mal ein konkretes Szenario vielleicht durch mit dieser vollautomatisierten Stufe, mit dieser letzten Stufe. Also nehmen wir mal an, ich wohne in einer großen Stadt, in der das vollautomatisierte Fahren dann mittlerweile schon fest zum Alltag gehört. Mein Wecker klingelt morgens um 6, ich quäle mich aus dem Bett und dann mache ich mich frisch und nehme mir noch schnell einen Kaffee auf die Hand für unterwegs und dann verlasse ich das Haus. Wie geht es denn dann weiter? Also was wird denn in Zukunft dann überhaupt noch die User Experience sein, wenn das eigentliche Fahren selber nicht mehr im Vordergrund steht? Und wollen wir das überhaupt? Also was wird denn dann nämlich aus dem Spaß am Fahren?
Ja, das sind jetzt mehr als nur eine Frage, die Sie mir jetzt gestellt haben. Also ich versuche die mal vielleicht mal der Reihe nach zu klären. Also das erste ist einmal, also was passiert, wenn ich das Haus verlasse? Tatsächlich passiert schon was, bevor Sie das Haus verlassen, nämlich Sie werden vermutlich kein eigenes Fahrzeug mehr in Ihrer Garage stehen haben, sondern nur mehr Fahrzeuge on demand nutzen. Das heißt, Sie würden entweder automatisiert durch Kalendereinträge oder nach Bedarf on demand ein Fahrzeug buchen, so wie man jetzt beispielsweise auch ein Taxi ruft oder reserviert. Und wenn Sie dann das Haus verlassen, mit Ihrem Kaffeebecher vielleicht auf dem Weg ins Büro, dann steht das Fahrzeug schon vor Ihrer Garage, auf Ihrer Hauszufahrt und wartet auf Sie, bringt Sie zielgerichtet dorthin, wo Sie hinwollen, setzt Sie ab und ja, fährt dann auch wieder weg zum nächsten Kunden oder sucht sich beispielsweise einen Parkplatz, einen Stellplatz. Die Vision, die man sich da ein bisschen vorstellen kann, wäre es zum einen, all diese abgestellten Fahrzeuge, die wir jetzt entlang der Straßen sehen, die wir in den Parkhäusern sehen, die kann man sich mal wegdenken. Da kann man die Städte dann auch grüner machen, vielleicht lebenswerter machen. Fahrzeuge werden vielleicht außerhalb der Stadt auf Parkplätzen abgestellt, wenn sie gerade nicht gebraucht werden. Aber ansonsten ist es ja so, dass wir heute viele Fahrzeuge haben, die jeweils nur eine Stunde pro Tag genutzt werden oder weniger. Und diese ganzen Fahrzeuge, wenn ich die alle sozusagen rund um die Uhr nutzen kann, dann brauche ich ja viel weniger Menge an Fahrzeugen im System, um trotzdem jeden Fahrwunsch erfüllen zu können. Und das ist so ein bisschen die Vision, wohin es geht, wenn ich Vollautomatisierung habe, weil es kann jede Person, egal welchen Alters, welchen Geschlechts, welcher Konsistenz, mehr oder weniger, solange sie sich selber noch in das Fahrzeug, solange sie selber noch einsteigen kann und wieder aussteigen kann, diese Systeme nutzen für jegliche Fahrt. Das ist einmal so die Vision, was vollautomatisiertes Fahren betrifft. Dann, und das ist jetzt aktuell auch etwas, was sehr stark diskutiert wird, entfällt natürlich das manuelle Fahren. Also sprich, ich fahre nicht mehr selber, wie vorhin schon erwähnt. Vollautomatisierung bedeutet ja auch aus Sicherheitsgründen, dass keine Fahrzeuge mit Pedalen und Lenkrädern eigentlich mehr existieren sollten, weil dann immer wiederum dieser Sicherheitsfaktor Mensch mit menschlichem Fehlverhalten das Gesamtsystem oder das Gesamtökosystemverkehr auch stören kann. Aus dem Grund wäre die Vision, und das ist etwas, was wir noch lange nicht sehen werden. Also da kann ich gleich alle auch etwas sozusagen deren Ängste zurücknehmen und deren Vorbehalte. Das wird noch lange dauern, bis dass wir diese Vision umgesetzt haben. Aber Zielbild wäre nur mehr automatisierte Fahrzeuge, höchste Stufe. Jeder kann diese Fahrzeuge nutzen zum eigenen Bedarf, für jede Fahraufgabe oder für jeden Fahrzweck, und es wird nicht mehr selbst gefahren. Jetzt haben wir dann natürlich die Problematik, dass sehr viele, und das sind gerade jetzt die Europäer und insbesondere auch die Deutschen, sehr, sehr starke Verfechter davon, selber fahren zu wollen. In Deutschland haben wir momentan noch die Möglichkeit, auf den Autobahnen auch, sage ich mal, unseren Fahrspaß ausleben zu können. Wir dürfen stellenweise zumindest mit höherer Geschwindigkeit fahren als sonst wo. Das macht vielen Spaß, ist auch ein gewisses Freiheitsgefühl. Dann, wenn das Cabrio-Verdeck vielleicht noch unten ist und der Wind uns in die Haare weht, das macht Spaß. Das ist für viele einfach auch der Inbegriff von Freiheit. Und diesen Inbegriff von Freiheit, ja, muss man dann im Prinzip aufgeben. Und da sind halt viele momentan noch nicht bereit dazu. Das ist halt immer eine Frage jeder technischen Revolution. Wollen wir das? Sind wir bereit dazu? Oder was ist auch, wenn ich sozusagen hier mir den einen Konsens finden muss, was wäre denn vielleicht auch ein Kompromiss, um diese Freiheit vielleicht doch nicht aufgeben zu müssen und trotzdem diese Automatisierung nutzen zu können.
In dem Szenario, welches Sie zuvor jetzt hier beschrieben haben, konnte man schon ein wenig dafür ein Gefühl bekommen, welche Auswirkungen das vollautomatisierte Fahrzeuge an sich in unserem Alltag haben könnten. Vielleicht könnten Sie an dieser Stelle die neuen Möglichkeiten vielleicht etwas vertiefter beschreiben, die sich da künftig während einer vollautomatisierten Fahrt ergeben könnten. Also beispielsweise mit Blick auf produktive oder auch entspannende Aktivitäten während der Fahrt, aber auch in Sachen Lebensqualität, also hier Stichwort Arbeitsweg, Pendeln, Komfort und so weiter.
Ja, also wenn wir uns vorstellen, dass ein Fahrzeug für uns die Fahraufgabe übernimmt, sprich den Fahrer jetzt komplett aus seiner Rolle des Fahrzeugführers auch entlässt, dann führt das natürlich dazu, dass ich die gesamte Zeit, also in der Endausbaustufe jetzt mal gesehen, die gesamte Zeit, die ich in meinem Fahrzeug verbringe, tatsächlich für andere Dinge nutzen kann. Und das hängt halt natürlich davon ab, welche Fahrt ich gerade vorhabe. Im täglichen Pendelverkehr von der Wohnung zum Büro und zurück beispielsweise kann ich die Zeit nutzen, um mich schon auf meinen ersten Termin vorzubereiten oder am Abend, wenn ich zurückfahre, noch meine letzten Tätigkeiten auch schon im Fahrzeug noch abzuschließen. Ich kann diese Zeit produktiv nutzen, wenn ich möchte. Also ich kann im Prinzip genau dasselbe tun, was ich vielleicht heute in einem ICE, den ich von München nach Berlin nehme, tue. Nämlich ich kann die Zeit privat nutzen, ich kann mir einen Podcast anhören, ich kann Musik hören, ich kann ein Buch lesen, ich kann arbeiten, ich kann auch schlafen. Also das alles wird möglich sein. Ich kann wirklich die Zeit effektiv nutzen, wenn ich das möchte. Es ist auch in Diskussion, da sind wir jetzt natürlich auch noch nicht ganz dort, aber es ist auf jeden Fall schon in Diskussion, dann auch später diese Zeit von und zum Büro beispielsweise oder zum Arbeitsplatz auch tatsächlich als Arbeitszeit angerechnet zu bekommen. Also dass ich jetzt nicht sozusagen dann den Arbeitstag oder die Arbeitszeit verlängere, sondern im Prinzip meine Freizeit verlängere, indem ich die Pendelzeit schon als Arbeitszeit nutzen kann. Wenn ich daran denke, vielleicht mit der Familie in den Urlaub zu fahren, das sind üblicherweise längere Fahrten, dann werden auch hier diese Urlaubsfahrten eine ganz andere Qualität haben, weil ich auch nicht diese Situation habe, Fahrer ist gestresst, fährt in ein Gebiet, wo er sich vielleicht nicht so gut auskennt. Im Rücksitz sind die Kinder, die lästig sind, weil sie schon angekommen sein möchten. Also das wird auch anders werden. Man kann die Zeit nutzen, um gemeinsam Spiele zu spielen, um gemeinsam den Urlaub noch zu planen oder auch ein Picknick im Fahrzeug zu machen. Und hier ist es auch klar, dass die Fahrzeuge, so wie wir sie jetzt kennen, üblicherweise zwei Sitzreihen hintereinander, auch da wird es neue Konzepte geben, flexiblere Konfigurationsmöglichkeiten, vielleicht eher angelehnt an ein Wohnzimmer und damit auch besser nutzbar für Aktivitäten von Gruppen.
Sie forschen nun ja schon sehr lange zu diesem besonderen Thema, auch mit Blick auf das Charisma-Institut. Daher auch die Frage, welche Rolle spielen denn dann auch die menschlichen Emotionen und Reaktionen im Zusammenhang mit der Nutzung vollautomatisierter Fahrzeuge? Also spontan denke ich dann an Dinge wie Vertrauen, aber auch Kontrollverlust, Sicherheit, solche Dinge.
Die angesprochenen Themen Vertrauen in Technologie oder auch Verlust der Kontrolle, das ist natürlich etwas, das sehr, sehr viel stärker auf den niedrigeren Automatisierungsstufen wirkt als bei Vollautomatisierung. Vollautomatisiertes Fahren ist ja etwas, was tatsächlich noch länger dauert, bis dass wir das auf der Straße sehen werden. Also es ist ein inkrementeller Prozess, stückchenweise kommen wir von den niederen Stufen in Richtung der höheren Stufen. Stückchenweise heißt auch, dass wir entsprechend uns auch iterativ herantasten an die Möglichkeiten und auch natürlich zunehmend vielleicht auch ein besseres Gefühl darüber bekommen, wie das gewinnbringend einzusetzen ist. Also wenn es tatsächlich um Vertrauen in Technologie geht, würde ich meinen, wenn wir bei Vollautomatisierung angekommen sind, dass das Vertrauen natürlich bereits auch aufgebaut ist, weil wir gesehen haben über diesen längeren Zeitraum, dass das auch ganz gut funktioniert.
Also die Technik, die wird uns stückweise quasi nahe geführt. Und wenn wir dann eines Tages mal bei der letzten Stufe angekommen sind, dann sind wir schon dabei sozusagen.
Ja, also so würde ich es jetzt mal sehen. Tatsächlich ist es so, dass wir heute in den Systemen, die aktuell produktiv sind oder die in Fahrzeugen verbaut sind, da reden wir von einer Stufe 2 Automatisierung, beispielsweise beim Tesla Autopilot. Mercedes Drive Pilot ist das erste System auf einer Automatisierungsstufe 3, das eine Zulassung erhalten hat. Weitere Systeme folgen, also jetzt im Mai von BMW beispielsweise auch der entsprechende Autobahnassistent. Also wir sind sozusagen in der Mitte des Weges, wenn wir jetzt rein auf den Anzahl der Stufen uns daran orientieren. Und da ist es tatsächlich so, dass wir heute einfach die Situation vorherrschend haben, dass jeder gewohnt ist, ein Fahrzeug zu lenken, gewisse Assistenzsysteme und Funktionen auch nutzt, wie einen Abstandstempomat beispielsweise oder vielleicht auch ein Notbremsassistenzsystem. Das hat man im Prinzip gelernt, auch über die letzten Jahrzehnte damit umzugehen. Aber trotzdem ist es so, dass wir häufig nicht wissen, warum ein System sich genauso verhält, wie es das tut. Es ist auch so, dass die unterschiedlichen Assistenzsysteme verschiedener Hersteller auch anders parametrisiert sind, damit sich auch etwas anders verhalten. Und das große Problem, das wir vielfach sehen bei den neueren Assistenzsystemen, ist eben zum einen, sie können nicht perfekt sein. Das heißt, Technologie ist natürlich auch nicht 100% perfekt und funktioniert in jeder Situation immer gleich. Das heißt, wir haben ein gewisses abweichendes Verhalten vielleicht auch, was sich natürlich begründet, dass sich Situationen auch immer in gewisser Weise unterscheiden. Und auf der anderen Seite vielfach einfach den unbedarften Nutzer, der häufig auch kein tiefes Technologieverständnis hat, wie solche Systeme funktionieren, welche Sensoren da zum Einsatz kommen, was die Randbereiche sind oder wo die Grenzen auch sind solcher Systeme. Und damit einfach häufig, ja, man Systeme nutzt bis zu einem gewissen Punkt und vielleicht dann auch wieder sagt, na, vielleicht nutze ich das System doch lieber nicht, weil das verhält sich irgendwie etwas seltsam oder ich weiß nicht genau, warum es da jetzt gebremst hat oder warum es an dieser Stelle jetzt nicht gebremst hat, obwohl es das meiner Meinung nach hätte tun sollen. Also das ist genau dieses Thema Vertrauen in Technologie und das ist auch begründet, dass es hier ein gewisses Misstrauen auch gibt, weil einfach die Möglichkeiten oder die unterschiedlichen Situationen, die im Straßenverkehr auftreten können, so unendlich groß sind, dass es hier auch niemals eine Möglichkeit geben wird, Systeme komplett gegenüber allen möglichen Situationen abzusichern. Es wird immer Situationen geben, wo die Technologie auch versagt, genauso wie es Situationen gibt, wo auch der Mensch versagt.
Was gibt es denn bei der Entwicklung guter User Experience in Bezug auf das vollautomatisierte Fahren zu beachten, um diese Emotionen der Menschen eventuell zu berücksichtigen? Ich weiß nicht, Sie forschen ja auch viel mit Studenten und vielleicht haben Sie da den ein oder anderen Einblick.
Ja, User Experience oder das Benutzererlebnis ist ja auch etwas, was dann wiederum Vertrauen in die Technologie auch zur Folge haben kann und auch soll. Also wo wir auch sehr stark jetzt dran forschen in den letzten Jahren, ist es einfach auch die Systeme den Nutzern zu erklären. Transparent zu machen, warum jetzt ein Abstandstempomat gerade einen Fehler gehabt hat. Warum ein Notbremsassistent bremst, obwohl offensichtlich mit unserem eigenen Verständnis keine kritische Situation vorliegt oder keine Situation vorherrscht, wo eine Bremsung notwendig gewesen wäre. Wenn wir Systeme so bauen, dass sie die Menschen auch verstehen, dass die Menschen Erklärungen bekommen, warum ein System sich so verhalten hat, wie es das tut, dann stärkt das natürlich das Vertrauen und es erhöht natürlich auch dann in gewisser Weise das Erlebnis, wenn ich auch irgendwie, wenn ich klar und transparent angezeigt bekomme, wie sich mein System verhält, was es gesehen hat, wenn es vielleicht mich auf Dinge hinweist, die ich selber übersehen hätte. Also das ist einmal ein Aspekt, der eben mal in die richtige Richtung geht, eben auch dieses Technologievertrauen wiederum auch aufzubauen und zu stärken. Ein wesentlich wichtigerer oder anderer Aspekt ist es noch ganz generell einfach die Services und die Dienstleistungen und auch die Gestaltung der Fahrzeuge zu verbessern an geänderte Rahmenbedingungen. Also da kann man jetzt mal dran denken, wenn wir zunehmend auch von unserer Fahraufgabe entlastet werden, sprich andere Tätigkeiten nachgehen können, dann müssen wir auch entsprechende Angebote schaffen im Fahrzeug und das ist im Normalfall nicht nutze dein Smartphone am Fahrerplatz, sondern da müssen wir schon neue Dinge auch erfinden und neue Dinge auch ins Fahrzeug bringen. Ich denke nur an ein Beispiel, wo wir auch relativ viel gemacht haben in der letzten Zeit. Windschutzscheiben-Displays oder Windschild-Displays, die ich vorstellen kann, wenn ich später mal einfach nicht mehr ständig rausschauen muss bei der Frontscheibe, dann kann ich diese Scheibe auch nutzen, um darauf großflächig Content anzuzeigen. Meinen Spotify-Player dorthin zu legen, vielleicht Dokumente, die ich bearbeite, einen Film, den ich mir ansehe. Natürlich kann ich auch den gesamten restlichen Innenraum entsprechend nutzen für meine Nebentätigkeiten, die ich durchführe. Und da gibt es noch sehr, sehr viele offene Gestaltungsspielräume, um das für den Nutzer entsprechend akzeptabel und komfortabel auch zu machen. Ein anderer Aspekt ist es, den Fahrersitz oder überhaupt die Sitzplätze der Passagiere im Fahrzeug dort entsprechend anzupassen, zu modifizieren. Natürlich unter Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien, das ist ganz klar. Also das heißt, es wird nicht so einfach werden, eine bequeme Couch in das Fahrzeug zu bringen, so wie ich sie im Wohnzimmer stehen hätte, weil das einfach aus Sicherheitsgründen nicht möglich sein wird. Aber ich kann auf jeden Fall wesentlich komfortablere Sitzmöglichkeiten schaffen, als ich sie vielleicht jetzt hätte.
Wenn man all diese Dinge so hört, dann kommen neben den neuen Möglichkeiten und der emotionalen Seite auch Herausforderungen auf uns zu, beispielsweise ethische Fragen, Datenschutz, Cybersicherheit, aber auch soziale Gerechtigkeit und potenzielle Auswirkungen auf Arbeitsplätze und städtische Infrastruktur. Wie denken Sie denn darüber?
Ja, also natürlich ist immer technologischer Wandel auch mit gewisser Technologiekritik verbunden und das ist auch ganz gut so. Ich bin nicht der Meinung, dass wir uns einfach blind der Entwicklung auch hingeben sollten, sondern dass auch immer hinterfragen müssen und entsprechend auch die Frage stellen müssen, macht das so auch Sinn oder was können wir vielleicht wirklich auch gewinnbringend für die Gesellschaft verändern? Ich denke schon auf der einen Seite, dass diese Entwicklung hin in Richtung des automatisierten Fahrens ein großes Potenzial bietet, insgesamt auch für die Gesellschaft vieles zu tun. Also der Begriff inklusive Mobilität oder Zugänglichkeit der Mobilität, nämlich der individuellen Mobilität für jeden, ist schon etwas, was ich mir als Vision vorstelle, dass wir jedem, der vielleicht jetzt ausgeschlossen ist von der Mobilität, seines Kinder, seines Senioren, seines Personen, die kognitiv oder psychisch oder physisch eingeschränkt sind, blinde Personen beispielsweise, dass wir denen alle wieder die individuelle Mobilität, die Möglichkeit, relativ einfach von A nach B zu kommen, zurückgeben. Also ich glaube, das ist ein wesentlicher Vorteil, der vielleicht noch zu wenig auch beachtet und betrachtet wird. Gleichsam ist es natürlich so, und da gibt es auch zahlreiche Parallelen und Beispiele aus der Vergangenheit, dass natürlich auch eine gewisse Kritik da ist und eine gewisse Angst da ist, dass Automatisierung natürlich Jobs wegnimmt, genauso wie auch der Computer die Gefahr zumindest vorneweg mal gebracht hatte, dass damit dann keine Sekretärinnen und Sekretäre mehr gebraucht werden oder Bürokräfte zukünftig keine Arbeit mehr haben. Wir sehen heute, dass es nicht so ist oder dass es eigentlich ganz im Gegenteil anders gekommen ist. Und auch so wird es sein. Vielleicht haben wir den klassischen Taxifahrer in Zukunft nicht mehr in der Rolle, die er jetzt hat, aber es wird zahlreiche neue Berufsbilder und Berufsmöglichkeiten geben, die halt rundherum entstehen. Die Fahrzeuge müssen trotzdem gewartet werden, die Fahrzeuge müssen serviciert werden, es müssen Konzepte realisiert werden, es werden Services angeboten, und von dem her sehe ich da überhaupt kein Problem, dass wir sagen, Technologie beherrscht alles und die Menschen haben nichts mehr zu tun. Also das ist eine Kritik oder vielleicht auch eine Angst, die ich nicht teile.
Ja, vielleicht auch, wie Sie es vorhin schon andeuteten, das wird ja technologisch auch nicht so sein, dass es von heute auf morgen auftauchen, diese vollautomatisierten Fahrzeuge, sondern wir auch ein bisschen Zeit haben, uns auf diesen Umstand vorzubereiten.
Genau so ist es auch. Also das ist ja eben, wir haben nicht dieses heute manuell, morgen vollautomatisiert, diesen binären Prozess quasi, das Umschalten, das Umlegen eines Schalters. Und von dem abgesehen natürlich, es ist alles viel, viel komplexer, als auch nur in reinen Stufen zu denken, der Vorbereitung auf die Vollautomatisierung, weil wir ja trotzdem, wir haben ja noch unsere Fahrzeuge, die wir jetzt vielleicht gerade erst gekauft haben, und es wird ja nicht so sein, dass uns dann, wie auch immer, der Gesetzgeber verbietet, dass wir manuell fahren ab 1.1.2025 oder 2030 oder 2040. Also wir werden immer für sehr lange Zeit noch auch diesen sogenannten Mischverkehr haben, dass wir natürlich eine zunehmende Durchdringung hochtechnologisierter Fahrzeuge vielleicht haben und sehen werden, ja, das ist unbestritten, aber es wird für lange Zeit auch noch diese individuelle Mobilität mit selbstgesteuerten Fahrzeugen geben. Das ist natürlich eine Sache, die den flächendeckenden Einsatz erschwert, weil es viel einfacher zu handeln, zu handhaben, zu kontrollieren ist, wenn sozusagen alles die gleiche technologische Ausstattung hat, als wenn wir da verschiedene Ausbaustufen haben. Aber das wird es einfach, das wird nicht umsetzbar und realisierbar sein. Das heißt, es wird niemandem sein Fahrzeug weggenommen, und wir haben dann ja nach wie vor auch noch Fahrräder, wir haben Motorräder, wir haben Scooter, also auch diese Technologieträger oder diese Mobilitätsformen werden nicht verschwinden. Es wird dann nicht nur zu Fuß gehen und automatisiert fahren geben, sondern wir haben natürlich verschiedenste Mobilitätsformen in Zukunft auch nach wie vor. Und natürlich ist der öffentliche Verkehr, wie wir ihn jetzt kennen, das ist auch ein Thema. Gibt es den in der Form dann in Zukunft noch? Gibt es da noch einen Bedarf überhaupt? Und ich würde meinen, ja, den gibt es noch, weil es ja trotzdem viel ökonomischer ist, wenn ich mit einem ICE von München nach Berlin fahre, als wenn ich 500 Fahrzeuge von München nach Berlin schicke.
Wo stehen wir denn in Deutschland, gerade als Autonation, vielleicht auch im Vergleich zu Europa, aber auch weltweit in dieser Sache?
Wo wir hier stehen, ich glaube, da müssen wir zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist die Entwicklung auf technologischer Seite. Da stehen wir ganz gut da. Also alle unsere Automobilhersteller können da wirklich auch mithalten. Zumindest aus meinem Verständnis und aus meinem Wissen, mit dem, was weltweit so passiert, also sprich die Hersteller, die in China jetzt auch und mit staatlicher Hilfe an den Start gegangen sind, die üblichen Verdächtigen aus USA, Waymo zum Beispiel oder Zoox, die haben alle natürlich ein bisschen eine andere Herangehensweise an das Thema, aber technologisch gesehen bin ich der Meinung, dass wir auf jeden Fall hier mithalten, und man sieht es ja auch zum Beispiel mit dem ersten zugelassenen Level 3 System, dem Mercedes Drive Pilot, und andere ziehen hier nach. Also da sind wir auf jeden Fall einem guten Weg. Der zweite Aspekt, den wir betrachten müssen, ist es die Realisierung auf unseren Straßen in Deutschland und in Europa. Und da ist es halt so, dass wir relativ konservativ unterwegs sind, jetzt was die gesamte Zulassungsproblematik betrifft, was auch die Verantwortung der Automobilhersteller beispielsweise betrifft. Und das ist nicht Schlechtes per se. Also diese konservative Haltung, das eher sichere Denken, finde ich persönlich ja ganz gut. Aber das hindert natürlich in gewisser Weise die technische Innovation auch auf die Straße zu bringen. Das heißt, wir haben eigentlich Level-3-Systeme mindestens seit 2018 in unseren aktuellen oder in den zu dem Zeitpunkt aktuellen Fahrzeugmodellen von den Prämienherstellern verbaut, aber sie sind nicht aktiv, weil es die rechtlichen Rahmenbedingungen noch nicht hergeben. Und das führt dann natürlich schon zu einem gewissen, von jetzt der Außenwirkung gesehen, zu einem gewissen Gefälle, wo wir sagen, okay, USA, China, dort laufen diese Systeme schon auf der Straße. Allerdings macht sich keiner jetzt großartig Gedanken, was im Unfallfall passiert, sondern da sind halt nachgelagert dann entsprechend diese Entschädigungsprozesse, die dann zu laufen beginnen. In Europa sind wir halt eher zurückhaltend, was die Genehmigung betrifft, speziell eine breitere Typgenehmigung. Und das sieht man natürlich dann entsprechend auf der Straße. Also da haben wir ein gewisses Gefälle und ich denke, dass hier auch speziell die Forschung gefordert ist, eben zu versuchen, diese Lücke zu schließen. Und wir machen das ja auch, also unsere Beiträge zielen auch in die Richtung ab, dass wir sagen, lasst uns doch Systeme bauen oder vielleicht auch evaluieren, die den Menschen unterstützen, die das Vertrauen stärken, eben wie ich vorhin gesagt habe, durch Erklärung beispielsweise, durch Benutzerschnittstellen, die Grenzen aufzeigen von Technologien. Denn wenn das Vertrauen da ist in die Systeme oder ein Grundvertrauen auch da ist, dann ist es nachher, wenn die Zulassung der Systeme erfolgt, viel einfacher, das auch in die Masse zu bringen und entsprechend Akzeptanz zu generieren. Also ich glaube nicht, dass der Zug abgefahren ist, wobei Zug jetzt im Prinzip das falsche Wort ist, das Fahrzeug abgefahren ist. Nein, also wir sind natürlich in einer gewissen, wir sind natürlich in einer Konkurrenzsituation, das ist ganz klar. Technologisch sind wir gut dabei, reglementorisch müssen wir uns was überlegen, wie wir da vielleicht ein bisschen schneller in die Realisierung kommen, aber ich sehe da kein großes Problem eigentlich.
Sie haben jetzt mal die Blocker angesprochen, Bürokratie und oder die rechtlichen Dinge auf der einen Seite. Fallen Ihnen noch weitere Hindernisse auf dem Weg zum vollautomatisierten Fahren ein, um es weitläufig in Deutschland zu etablieren? Also gibt es da noch andere Störfaktoren?
Ja, es gibt natürlich viele Baustellen noch, an denen man ansetzen kann und muss. Das eine ist, klar einmal die rechtlichen Grundlagen zu schaffen, unter denen Automobilhersteller ihre Fahrzeuge auf die Straße bringen können. Das zweite ist es natürlich auf Herstellerebene, die Systeme entsprechend zu bauen und so sicher zu machen, dass sie auch tatsächlich zulassungsfähig sind. Dieses Problem haben aber alle weltweit und da ist natürlich jetzt, also es gibt immer so diese auch widersprüchliche sagen wir mal Gruppen, wo die einen sagen, ja, wir können so ein System automatisiertes Fahrzeug nur dann zulassen, wenn sichergestellt ist, dass es mindestens so gut fährt oder so wenige Unfälle macht im Schnitt, wie es ein Mensch tut. Das ist natürlich sehr, sehr schwer zu erreichen und vor allem zu kontrollieren im Vorfeld. Und eine andere Lobby sagt wiederum, naja, jede technische Innovation, jeder technologische Fortschritt fordert seine Opfer und das ist eher der amerikanische Ansatz. Lasst uns das auf die Straße bringen, wir schauen mal, was passiert und wenn es nicht zu viel ist, dann ist es auch okay. Also da ist halt unser System, das Konservative, glaube ich, auch viel besser für die Menschen auch, was das betrifft. Weiterer Aspekt, natürlich das Vertrauen der Personen, der Vertrauen der breiten Masse in diese Technologien auch entsprechend herzustellen. Denn was hilft es, wenn wir automatisierte Fahrzeuge, egal welche Stufe jetzt zugelassen bekommen hätten, Hersteller die Systeme einbauen, man die dann auch als Extraausstattung, als Zusatzausstattung kaufen oder aktivieren kann, aber keiner das tut, weil er sagt, ich möchte lieber selbst fahren und ich vertraue nicht dieser Technik. Ich habe gesehen, da hat schon zahlreiche Unfälle gegeben, das ist nicht sicher, das will ich nicht. Also auch hier gilt es noch einiges auch zu tun und das sind nur einige der wesentlichen Aspekte. Also natürlich kann man das auch noch runterbrechen und zu sagen, ja, wir brauchen noch ein besser ausgebautes Mobilfunknetz, wir brauchen höhere Bandbreiten, wir brauchen entsprechend bei den Autobahnen beispielsweise auch noch mehr Mobilfunkabdeckung und so weiter. Also es sind auch Infrastrukturmaßnahmen natürlich, die eine Rolle spielen. Und natürlich auch Awareness schaffen für viele Dinge, die jetzt einfach nur kritisiert werden. Also es braucht auch Aufklärungsarbeit natürlich dazu, Transfer, Wissenschaftskommunikation einfach auch, um zu vermitteln, was sind denn die Möglichkeiten und wie kann ich auch entsprechend Ängste ausräumen und was kann alles passieren mit dieser Technologie. Also das ist ganz klar, dass man das auch kommunizieren muss.
Wann wären denn aus Ihrer Sicht die oben beschriebenen Szenarien, also dieses vollautomatisierte Fahrzeug holt mich ab und fährt mich zur Arbeit und dann fährt es wieder weg, Ihrer Meinung nach realistisch denkbar? Also wohl wissend, dass man diese Frage vermutlich nicht richtig beantworten kann, aber so aus Ihrer Expertise heraus, wann würden Sie das einschätzen in Deutschland jetzt?
Das ist tatsächlich eine Frage, auf die ich keine konkrete Jahreszahl als Antwort geben kann. Also ich bin diese Frage schon öfter gefragt worden und vor etwa 10 Jahren habe ich gesagt, ich vermute zwischen 2030 und 2040. Ich traue mir diese Aussage heute nicht mehr zu, weil einfach in den letzten Jahren auch so viel neues Wissen dazugekommen ist und vor allem das vorhin schon skizzierte Szenario, dass wir ja nicht nur automatisierte Fahrzeuge alleine auf der Straße haben werden, sondern immer diesen Mischverkehr, immer Fahrzeuge, die auch noch älterer Generation sind, die von Menschen gesteuert werden, immer auch sogenannte ungeschützte Verkehrsteilnehmer, also Fußgänger, Radfahrer, Kinder, solche, die aus dem Vertrauensgrundsatz ausgeschlossen sind, auf der Straße haben werden, dass es einfach ungemein schwierig ist zu sagen, wann haben wir eine Qualität erreicht, die es wirklich dann auch zulassungsfähig macht, Vollautomatisierung zuzulassen unter all den sozusagen vorherrschenden Rahmenbedingungen. Das ist äußerst, äußerst schwierig zu sagen, wann das sein wird. Also wenn ich jetzt sage, wir machen eine Musterstadt und in dieser Musterstadt dürfen im Stadtzentrum nur automatisierte Fahrzeuge fahren, keine manuellen Fahrzeuge, es dürfen auf den Straßen keine Fahrräder fahren und keine Kinderwegen geschoben werden und ähnliches, dann würde ich sagen, das kann man wahrscheinlich relativ rasch implementieren. Man schafft entsprechende Infrastruktur, Mobilfunkabdeckung, entsprechende Ampelsysteme oder Kommunikationsmöglichkeiten zwischen den Fahrzeugen. Das geht relativ rasch, glaube ich. Also das könnten wir wahrscheinlich in 10 Jahren sicher realisieren, vielleicht sogar schneller. Flächendeckend das auszurollen, schwierig. Kann ich nicht beantworten.
Sehr gut, dann haben wir jetzt an der Stelle zumindest keine Antwort, mit der ich Sie in 10 Jahren dann an die Wand nageln kann. Herr Riener, spannende Einblicke in ein wirklich spannendes Thema. Wir sind tatsächlich auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Zeit.
Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Es gäbe so viel noch mehr zu erzählen, aber das sind halt nur ein paar akzentuierte Einblicke jetzt in das Thema gewesen.
So, das war's für heute mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr konntet für euch und eure Projekte etwas mitnehmen. Wenn du selbst an aufregenden Produkten arbeitest oder jemanden kennst, der das tut, dann würde ich mich sehr freuen, von dir zu hören, denn dieser Podcast lebt von den spannenden Geschichten und Ideen meiner Zuhörer und Zuhörerinnen. Also, wenn du Lust auf einen interessanten Austausch hast, dann schreib mir einfach. Du erreichst mich unter experience@tim-schulz.de oder über das Kontaktformular meiner Webseite tim-schulz.de. Die Links dazu findest du dann hier in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und bis dahin eine gute Zeit.